Wie lassen sich die Risiken von Kapitalanlegern steuern? Viele Menschen interessieren sich für die Kapitalanlage in Immobilien, scheuen aber die damit einhergehenden Risiken. In dieser Spezialfolge von der 1a Lage diskutieren wir diese Risiken und Wege, sie zu reduzieren, gemeinsam mit Daniel Preis, dem CEO von der Domizil Group. Und hier sind die Fragen im Einzelnen. Ganz allgemein, was spricht für eine Anlage in Mietwohnungen? Es ist ein großes Risiko bei der Objektauswahl. Wie kann man hier Fehler vermeiden? Wie findet man den richtigen Mieter? Auch das ein wichtiges Thema. Notwendige Sanierungen sind auch ein großes Risiko. Wie kann man mit den Sanierungsbedarfen und Sanierungsstaus in den Beständen umgehen? Und natürlich, das gehört zur Ehrlichkeit, Sicherheit kostet auch immer Rendite. Wie viel Rendite müssen die Anleger liegen lassen, wenn sie all diese Themen getackelt haben wollen? Und zum Schluss ein Ausblick, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen in die Assetklasse Immobilien im Bestand, Mietwohnungen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünsche ich dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Domizil Real Estate Group, dem Spezialisten für Kapitalanlageimmobilien, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage der Immobilien Podcast. Heute mit einer Spezialausgabe mit Daniel Preis, der CEO von der Domizil Group. Was ihr im Einzelnen macht, haben wir eigentlich schon mal besprochen hier im Podcast, aber das holen wir gleich nochmal nach. Herzlich willkommen hier bei uns, lieber Daniel.
Danke, Hauke. Freue mich, hier zu sein wieder.
Genau. Und weil wir das ganze Thema, ihr habt es im Titel gelesen, wie lassen sich die Risiken von Kapitalanlegern steuern, nicht nur aus Sicht eines Praktikers oder zwei Praktiker sind wir in diesem Fall betrachten wollen, sondern das Ganze auch wissenschaftlich fundieren, brauchen wir einen echten Professor und wir haben ihn bei uns in unserem Podcast, der wohl bekannte und beliebte und wunderschöne und fleißige. Okay, herzlich willkommen, lieber Michael.
Hallo Hauke, hallo Daniel.
Das Wunderschöne hat mich selber so irritiert, dass ich das Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft völlig ausgelassen habe. Aber jetzt ist es drin. Genau, vielleicht fangen wir ganz kurz damit an, damit wir wissen, mit wem wir eigentlich noch reden. Daniel Preis, Domizil Group, was genau tut ihr in drei Sätzen? Was kann ich von dir bekommen?
Du kaufst von uns als Kapitalanleger eine Bestandsimmobilie. Und dazu kaufst du, wenn du das möchtest, einen kompletten Service, dass wir für dich die ganze Immobilie managen, die du eben über uns kaufst und dein Schwerpunkt auf eine sehr renditeoptimierte Kapitalanlage legst, dein Schwerpunkt, ne? Weil wir dafür quasi die Spezialisten sind, die Schöpfungskette der Bestandsimmobilien zu heben.
Okay, wie stelle ich mir das vor? Wie viel Geld muss ich wenigstens mitbringen? Vielleicht da mal anfangen?
Du solltest wenigstens, ich sage mal, frei verfügbares Einkommen 100 Euro im Monat haben und vielleicht so 10.000 bis 15.000 Euro für die Erwerbsnebenkosten solltest du mitbringen.
Und stehe ich dann hinterher im Grundbuch und bin richtig Eigentümer oder kaufe ich bei euch eine Anleihe oder irgendeine ISIN oder WKN geführtes Papier oder sowas?
Nein, du kaufst bei uns eine grundbuchgesicherte Immobilie alleine, ne? Also nicht mit irgendwelchen anderen GBRs oder in einem Fonds oder mit irgendwelchen Tokens oder sonst irgendwas. Man kauft wirklich eine einzelne Immobilie, die steht halt dann wahrscheinlich nicht in München in der Innenstadt, die steht vielleicht mal in Brühl, mal steht sie in Lübeck, vielleicht ist sie auch mal in Neu-Isenburg. Die steht in Lagen, die wir als sinnvoll erachten, dass man quasi genügend Nachfrage hat an Wohnraum in dem Bereich und natürlich dementsprechend dann auch eine hohe Renditeentwicklung mitnehmen kann. Nicht auf die ersten 1-2 Jahre, aber auf die nächsten 5, 10, 15 Jahre, wo sich dann quasi die Bestandsimmobilie ja komplett dann eigentlich entfaltet, wenn man sie ordentlich bewirtschaftet.
Und das bietet ihr auch noch an?
Ganz genau.
Gut, und für den Fall, dass der ein oder andere jetzt Lust bekommen hat, kurz hier aus dem Podcast rauszujumpen, um irgendwie schnell noch eine Immobilie zu kaufen, ihr findet Daniel und seine Jungs, seine ganze Company, findet ihr bei uns schon seit 2 Staffeln in den Shownotes. Da ist der Link verlinkt und da findet ihr den Kontakt. Insofern auf und ab dafür. Genau, und nun aber in das Thema, um sozusagen dann noch ein bisschen besser, ja, wie soll ich sagen, fundieren zu können, ob das denn eine gute Investition ist oder nicht. Mal ganz im Allgemeinen, was spricht überhaupt für eine Anlage in Mietwohnungen? Wer will anfangen? Daniel, Michael?
Ich fange einfach mal an und sag's ganz, ganz allgemein. Also ich glaube, unter Portfolio-Gesichtspunkten macht das auf jeden Fall Sinn. Man hat mit Immobilien einfach ein anderes Rendite-Risikoprofil, als man das mit Aktien beispielsweise hat oder mit Anleihen hat. Allgemein sagt man ja immer, Immobilien stehen irgendwo zwischen Aktien und Anleihen, weil du eben über die Miete schon einen Anker hast bei den Erträgen, aber die Schwankungen eben nicht so groß sind wie jetzt bei Unternehmensgewinnen, wenn du jetzt Aktionär bist. Was eben auch spannend ist, du hast langfristig eben sehr guten Inflationsschutz. Wohnimmobilien passen sich in der Regel da an die Inflation, weil die Mieten in der Regel mit der Inflation sich entwickeln. Und es ist eben gerade in Deutschland ein sehr, sehr wertbeständiges Investment, wo du langfristig gesehen eben schon positive reale Renditen erzielst. Ich glaube, das sind einfach wesentliche Punkte. Plus, das darf man nicht vergessen, steuerlich sind Immobilien einfach immer noch sehr, sehr attraktiv. Dadurch, dass du die Abschreibung hast, dadurch, dass du die steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren hast, da hat man viele Möglichkeiten und eine günstigere Besteuerung als bei vielen Anlagen. Um mal ein paar Punkte jetzt zu nennen, die sicherlich allgemein für Kapitalanlagen in Immobilien sprechen.
Und was meinst du, Michael, Daniel, sag mal.
Ja. Also Michael hat quasi wirklich schon eigentlich alles aufgezählt, was wir auch unseren Vertriebspartnern oder Kunden auch erzählen, warum eine Immobilie überhaupt spannend ist. Ich kann jeden einzelnen Punkt mitgehen. Entscheidend ist vielleicht aber auch noch wirklich zu erwähnen, dass gerade bei vermieteten Immobilien, gerade auch wenn ich sie fremd finanziere, alleine durch die Inflation, was Michael eben auch angesprochen hat, ich quasi indirektes Vermögen aufbaue und durch eine annuitätische Tilgung, was man empfehlen sollte, wenn man eine Immobilie finanziert, sich quasi exponentiell sich das Vermögen aufbaut. Das funktioniert aber allerdings, auf das Thema kommen wir wahrscheinlich dann jetzt auch gleich zu sprechen, funktioniert natürlich auch nur, wenn ich gewisse Punkte auch beachte. Ich bin sicher, lieber Michael, da stimmst du mir zu, nicht bei jeder Immobilie, die man kauft als Kapitalanlage, hat man auch diese Renditen auch erwirtschaftet.
Genau, das ist eine wunderbare Überleitung in ein Thema, das natürlich das größte Risiko für die meisten Anleger ist, nämlich das Risiko der Objektauswahl. So, wo gehe ich nun also hin? Ich finde wahrscheinlich ganz günstige Immobilien, je nachdem, wo ich gucke und weiter ins Ländle gehe, nehme ich schon ein bisschen was vorweg. Aber die Frage ist, wie kann man hier die richtige Immobilie finden, die attraktive, das Goldnugget sozusagen, das alle anderen noch nicht gefunden haben. Und, kleiner Spoiler-Alarm aus der Marktrecherche, wenn man denn davor sitzt, denkt man so, es kann nicht sein, das haben die anderen übersehen oder für nicht gut befunden oder so. Also wie kann man Fehler vermeiden?
Also die Objektauswahl ist natürlich entscheidend und ganz, ganz wichtig. Natürlich, wenn man 1a Lage hört, ist man sowieso schon gut informiert. Aber ganz, ganz allgemein, ich glaube, was du angesprochen hast, ist schon mal ein Fehler, den viele machen. Die sagen nämlich, ich möchte die beste Immobilie finden und die Top-Immobilie und ich möchte die Immobilie, die völlig unterbewertet ist. Das wollen natürlich alle und da kann man eigentlich nur enttäuscht werden. Ne? Es kann durchaus mal den einen oder anderen geben, der da ein Schnäppchen macht, aber Schnäppchen an sich sind wahrscheinlich deutlich rarer gesät, als man das so denkt und als das viele vielleicht suggerieren. Was aber grundsätzlich wichtig ist und das kann ich als Volkswirt vor allen Dingen dann sagen, es kommt natürlich auch darauf an, welche Städte nimmt man in den Fokus. Es macht auf jeden Fall Sinn, tendenziell wachsende Städte zu nehmen, weil in wachsenden Städten einfach die Nachfrage noch weiter steigen wird. Das macht es einfacher, eine Immobilie auch irgendwann zu verkaufen. Natürlich kann man auch in schrumpfenden Städten investieren, aber dann ist es eben größeres Risiko. Ne? Und da muss man eben auch wissen, was man möchte. Und generell würde ich sagen, wenn man ein sicherheitsorientierter Anleger ist, sollte man eher in die großen Ballungszentren gehen und eher vielleicht in Immobilien gehen, die tendenziell marktgängig sind, wo es eben viele Nachfrage sind, also so typische Wohnungen zwischen 1 und 4 Zimmern vielleicht. Und wenn man dann eben weiter abseits geht oder in spezifische Segmente geht, dann wird es tendenziell riskanter.
Dann lass uns einen Blick in die Praxis werfen. Das will ich nämlich die ganze Zeit eigentlich wissen. Daniel, ihr macht ja jede Menge Transaktionen und ihr bereitet ja sozusagen die Objektsuche auch schon für den potenziellen Anleger vor. Das heißt, wenn ich zu dir komme, dann hast du ja schon was gefunden, was ich kaufen kann. Und dann wirst du mir ja wahrscheinlich sagen, warum das ein gutes Objekt ist. Also lass uns mal in deine Excel-Raster schauen. Was ist drin, was ist draußen, was ist für dich ein gutes Objekt und was macht es aus? Also wo sagst du, ja, das genau. Lübeck hast du schon angedeutet, Brühl hast du angedeutet. Sind jetzt nicht die Top 7, aber was steckt drin?
Bei der Objektauswahl, Hauke, ist es natürlich schon sehr, sehr detailliert. Da geht es eben nicht nur um den Standort, aber so wie Michael gesagt hat, das ist schon mal ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Vor allem für das langfristige Investment, was man ja bei einer vermieteten Immobilie gerne haben möchte. Ne? Aber man möchte ja eben, und ich denke, viele eurer Zuhörer wollen das natürlich auch für sich in Anspruch nehmen, auch eine tolle Marktentwicklung, eine tolle Rendite auch erwirtschaften. Ne? Jetzt sagt man so, naja, du kannst wahrscheinlich jetzt hier in der Münchner Innenstadt zwar eine sehr solide Immobilie kaufen, aber ob du da jetzt noch eine solide und eine super Marktentwicklung die nächsten 5 Jahre haben wirst, das sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Das ist fraglich, aber von der Sicherheit schon natürlich sehr hoch, was die Vermietbarkeit anbelangt. Also müssen wir mal gucken, wo investiert man denn am besten noch im Preis-Leistungs-Verhältnis? Das heißt, wo gibt es Objekte, die man noch relativ günstig kaufen kann, die eben aber auch ein so hohes Nachfragepotenzial haben an Mietinteressenten, dass sie eben demnach auch sich langfristig auch vom Wert her entwickeln können. Das ist der eine Punkt von der Objektauswahl und das sind wir vom Standardauswahl und das sind wir, lieber Hauke, natürlich eher dann in den Ballungsgebieten, bisschen in den Speckgürteln, in den Schwarmstädten, ne, so quasi diese B-C Lagen teilweise darüber hinaus, wo man eben noch eine vernünftige Anbindung an die großen Arbeitgeber hat. Es gibt ja viele Berichte, was ja auch Michael in seinem Institut erzählt, das Thema Urbanisierung, ne, der Bevölkerung. Also das heißt, man sieht hier schon gewisse Bevölkerungsbewegungen. Und da ist es wichtig, drauf zu gucken, wie die denn stattfinden, damit ich dann wirklich auch mittel- und langfristig Erfolg habe in meiner Immobilie. Weil der häufigste Fehler, glaube ich, wird gemacht. Ich gucke bei ImmoScout rein, sehe eine super günstige Wohnung in einem Gebiet und sagt, Mensch, toll, die macht eine Anfangsmietrendite von 5% vielleicht. Und dann am Ende des Tages muss man vielleicht noch ein bisschen, wenn dann mein Mieterwechsel da ist, ein bisschen federn lassen in der Rendite. Und das ist genau der Punkt, den wir vermeiden wollen. Federn lassen bei der Mietrendite ist das eine. Aber das andere, und jetzt kommen wir zum zweiten großen Thema der Objektauswahl, ist natürlich das Thema, wenn man im Bestand guckt, Neubau können hier andere Personen, glaube ich, beantworten oder Michael auch mehr, was man da für Risiken hat. Im Bestand hast du natürlich, Hauke, das Problem, dass du eventuell halt Sonderumlagen hast, dass du sanieren musst, dass du nachschießen musst. Ne? Das heißt, das kann ich jetzt heute von einer ganz normalen Anzeige bei ImmoScout auch nicht erkennen, ob diese Immobilie jetzt schon energetisch vernünftig ertüchtigt ist und so weiter. Das sind also Risiken. Und wenn du mich fragst, wo wir die interessanten Immobilien finden, dann sind es genau die Lagen, weil ich es sich beschrieben habe. Und dann sind es vielleicht auch Objekte, die noch einen gewissen Sanierungsstau haben, die man eben noch anfassen muss, wo man noch was quasi bewegen muss. Das ist unsere Spezialität, diese Immobilien wieder an ihrer Wertschöpfungskette partizipieren zu lassen, weil sie in einer vernünftigen oder sehr guten Lage sind mit großen Entwicklungschancen. Und davon gibt's nicht so viele und da muss man wirklich genau schauen, da muss man sich wirklich mit externen Gutachtern rumschlagen, man muss da reingehen in die rechtliche Due Diligence, in die technische, sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Aufwand, der da betrieben wird am Anfang, bevor man überhaupt dann so eine Immobilie kauft.
Und wahrscheinlich habt ihr eine ganze Reihe von Maklern, die alle nur einmal im Jahr wirklich ein Objekt haben, aber wenn sie es haben, dann rufen wir den Daniel an, mit denen muss man einmal im Monat essen gehen. Die bezahlen es auch nie selbst.
Nie. Stimmt.
Aber genau, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Aber jetzt das nächste Thema, du hast es angedeutet, noch eine vernünftige Anbindung an die großen Arbeitgeber. Da kommt ja jetzt das nächste Thema. Ich möchte Eigentümer sein der Immobilie, also brauche ich jemand, der es bewohnt. Das bringt mich zum nächsten Angstthema, nämlich Mietnomaden. Also das ist natürlich irgendwie der Worst Case, aber wie finde ich einen richtigen Mieter? Das ist ja so die nächste zentrale Frage. Gibt es hier einen so Standard-Case, wo man sagt, wenn ich in diese Lagen gehe oder wenn ich in diese Asset-Klasse gehe, also diese Asset-Klasse innerhalb der Immobilien, dann habe ich von vornherein eine Mieterauswahl, da habe ich ein kleines Risiko, weil das sind Führungskräfte oder das sind irgendwie mittlere Angestellte oder. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das zu steuern?
Ja, also ich glaube, das Thema Mieterauswahl, das ist etwas, was viele wahrscheinlich unterschätzen. Ja, also wenn du jetzt heute in Ballungszentren eine Wohnung kaufst und du schaltest eine Anzeige auf Immobilien-Scout, dann hat man wahrscheinlich zig Anfragen. Ja, und das macht es auch nicht leicht. Also ich habe von einigen Fällen gehört, die haben erstmal aufgehört und haben erstmal das Angebot wieder zurückgezogen, weil sie einfach von den hunderten Zuschriften dann erschlagen worden sind. So, und dann natürlich das ist eine, dass du eine relativ große Aufwand hast, den richtigen Mieter rauszusuchen. Und dann ist natürlich das zweite, wie gehe ich mit dem Mieter auf Dauer um? Und ich glaube, auch das ist etwas, was viele Menschen unterschätzen, dass das tatsächlich auch wirklich viel Arbeit machen kann. Und dass man da natürlich im People's Business ist und dann auf unterschiedlichste Dinge treffen kann. Entweder den Mieter, der sich immer auch beschweren mag, oder den Mieter, der sagt, er kann eben die Mieterhöhung nicht mitgehen oder persönliche Probleme hat. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, das viele unterschätzen. Natürlich kann man einzelne Auswahlkriterien anlegen, dass man sich eine Schufa-Auskunft geben lässt, dass man Einkommensnachweise oder eine Bürgschaft verlangt oder ähnliches. Aber ich glaube, am Ende muss man eben auch damit rechnen, dass man vielleicht auf den Falschen trifft oder eben auch auf viel Ärger trifft. Ich glaube, das ist schon ein Thema.
Daniel? Wie geht ihr damit um? Macht ihr ein Mieter-Casting? So nach den Excel-Tabellen für die richtigen Objekte? Macht ihr so, für dich habe ich heute ein Foto, für dich leider nicht? Oder wie läuft's bei euch? Castet ihr auch die Mieter oder ist das hinterher, was der Eigentümer dann tut?
Nein. Also das möchte der Eigentümer in der Regel, wenn er bei uns eine Immobilie kauft, gerade nicht machen. Weil es ist ja für einen Privatanleger, glaube ich, auch zwischenmenschlich sehr schwierig, selber einen Mietinteressenten auszuwählen. Ne? Man stellt sich dieses Bild vor, ich bewerbe mich jetzt als Mieter bei meinem Eigentümer und ich mache dem nette Augen, ziehe einen schönen Anzug an und ist alles super. Und dann sag ich, Mensch, eigentlich die Gehaltsabrechnungen, ja, die habe ich jetzt gerade irgendwie verlegt, die Selbstauskunft habe ich jetzt gerade leider auch nicht bei mir. Eine gedeckte Haftpflichtversicherung ist irgendwie verschwunden und von meinem Vorvermieter bekomme ich leider auch keine Bestätigung, dass ich die letzten Monate günstig bezahle. Aber ich bin so ein netter, sympathischer Mensch, ich würde trotzdem ganz gerne die Wohnung haben. Und für viele ist dann vielleicht dieser direkte Austausch, in die Konfrontation zu gehen, ja, stimmt der Preis, sie schauen ja eigentlich ganz nett und vernünftig aus, ja, sie kriegen die Wohnung. Und dann handle ich mir genau solche Fehler ein. Wir aus der Verwaltersicht ziehen uns die Brille gar nicht an und sagen, wissen Sie, lieber Mietinteressent, wir brauchen von dir letzten drei Gehaltsabrechnungen, Selbstauskunft, Schufa, gedeckte Haftpflichtversicherung, Mietfreiheitsbescheinigung, sprich eine Bestätigung von dem Vorvermieter, dass er sich günstig aufgeführt hat. Ansonsten kommst du gar nicht in den Mietprozess. Und das machen nicht wir als böse Verwaltung, sondern unsere Eigentümer. Die wollen das so. Und dann sind wir da relativ aus dieser zwischenmenschlichen Falle da heraus, ne? Weil wir quasi als neutrale Person auftreten. Und das sind unsere Voraussetzungen dafür, dass man bei uns eine Wohnung mietet. Ne? Diese Punkte, was ich gerade aufgezählt habe.
Okay. Wohl dem, der als Selbstständiger schon Wohneigentum hat, ansonsten wird's echt hart.
Spannend finde ich jetzt tatsächlich das Thema Haftpflichtversicherung. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Also vielleicht war ich auch schon länger nicht mehr Mieter, aber was hat's damit auf sich? Was musst du da nachweisen?
Ja, ich meine, Haftpflichtversicherung kann ich natürlich kündigen nach einem Jahr, logischerweise, oder kann ich immer kündigen. Sollte es eine Pflichtversicherung sein, wie ich persönlich finde, ähnlich wie bei der Kfz-Versicherung. Ne? Wenn ich also quasi irgendwie etwas anmiete oder wenn ich mich irgendwie auf die Straße traue, dann sollte man eine gedeckte Haftpflichtversicherung haben, eigentlich beim Einwohnermeldeamt. Ist einfach so ein bisschen die Frage danach, ob er sich denn ordentlich quasi schützen möchte, wenn ihm etwas passiert. In der Wohnung bringt mir das natürlich nichts, das ist logisch. Ne? Das ist eher was bisschen Psychologisches, was wir da abfragen.
Okay, crazy. Das hat sich geändert. Und offensichtlich ist der Druck, der Mieter Wohnraum zu finden, auch so groß, dass man die Kriterien im Moment so ein bisschen anpassen kann, was ja nicht so schlecht ist. Okay, dann lass uns aber noch ein anderes Thema anfassen. Ich glaube, jemanden zu haben, der für einen Mieter sucht und mit denen umgeht. Das heißt, immer in Verhandlungen für Dritte. Du hast ja gesagt, wir sind da raus, das machen wir für unsere Eigentümer. Das sind die Eigentümer, die ihr dafür schützt, hinterher zu sagen, so ja, sie sehen da ganz nett aus und dann die falschen eins. Also das zeigt ja, wenn ich jemanden habe, der für mich verhandelt, das ist ja das Prinzip eines jeden Anwalts, ist das für mich selber günstig. Genau, aber dann haben wir noch eine weitere Thematik. Du hast vorhin gesagt, es sind nicht nur die Schwarmstädte, die Speckgürtel, also nicht die A-Lagen, sondern eher B- und C-Lagen, sondern es sind auch die Objekte, die noch so ein bisschen Sanierungsstau haben oder wo noch was gemacht werden muss, wo noch was angefasst werden muss. Das an sich ist natürlich für so einen normalen Menschen, der sagt, ich will jetzt mal ein bisschen auch im Immobilienanlegen, auch ein entsprechendes Risiko. Was sind überhaupt im Moment diese Sanierungsanforderungen, Michael? Und dann hinterher sozusagen, wie kann ich das als Investor handeln an Daniel? Aber erstmal, was sind im Moment die Anforderungen? Ah, das ist mein Lieblingsthema, ne? Die Grünen mit ihren Vorgaben.
Ja. Du liebst das Thema. Also die Herausforderungen, die wir da gesellschaftlich haben, sind einfach riesengroß. Bis 2045 wollen wir einen klimaneutralen Gebäudebestand haben. Dazu müssen wir erheblich sanieren. Die Sanierung im Prinzip verdoppeln, zumindest um 50% steigern. Wir investieren heute schon rund 48 Milliarden Euro pro Jahr in die energetische Sanierung. Wir müssten eigentlich auf rund 100 fast kommen, 80, 90 mindestens, damit wir da wirklich vorankommen und die Ziele erreichen. Das heißt, alles, was nicht so Energieeffizienzklasse D mindestens erreicht, müssen wir auf jeden Fall anpacken. Bei den anderen reicht es vielleicht irgendwann, die Wärmepumpe einzubauen. Das heißt, wir haben 40% der Gebäude, die wir mindestens sanieren müssen, wahrscheinlich sogar mehr. Und ich meine, da kommt ordentlich was zusammen. Wir haben das vor kurzem mal in der Studie dann auch aufgearbeitet, was so durchschnittlich investiert werden muss. Das sind rund 900 Euro pro Quadratmeter. Ja, und dann kannst du natürlich schon davon ausgehen, bei einer 100 Quadratmeter Wohnung sind das mal eben 90.000, so im Durchschnitt. Ja, und das können natürlich dann da oben und unten, je nachdem, das ist ja nur die energetische Sanierung. Also das ist ein ordentliches Brett, das da zu bohren ist, und das ist natürlich auch ein Risiko für viele Investoren, für viele Kapitalanleger, gerade bei dem vermeintlichen Schnäppchen, dass man dann nachher sehr viel investieren muss. Und man muss natürlich auch sehen, ich muss das ja auch koordinieren, ich muss die Handwerker finden, ich muss die richtigen Förderungen mir raussuchen und. Also auch das ist durchaus ein Aufwand, den man da berücksichtigen muss. Man kann natürlich damit auch große Renditen heben, das glaube ich schon. Also wer da sehr aktiv ist und gute Ideen hat und durchsetzungsstark ist, kann da sicherlich auch mit der eigenständigen Sanierung eine ganze Menge heben, aber dann ist er natürlich auch eher Unternehmer, nicht passiver Investor.
Hört sich so an, Daniel, als wenn ich das als Privatanleger eigentlich tunlichst unterlassen sollte, weil das hat so viel Variablen, lassen wir es lieber, oder? Also ist eure Renditeaussicht oder eure Renditestrategie doch so risikoreich, lieber nicht, oder? Wie handelt ihr das?
Naja, der ganz entscheidende Vorteil oder der ganz entscheidende Unterschied, ob Vorteil oder Nachteil, kann jeder der Zuhörer, glaube ich, für sich selber beantworten. Der Unterschied ist, dass wir quasi im Hause ja das gesamte Objekt kaufen können. Ne? Das heißt, ich kaufe in so einer großen Anlage, ich habe vorhin erzählt von unserem Objekt Köln-Brühl, kurzer Standort, das sind 250 Einheiten, die ich da kaufe. Ne? Das heißt, die kann ich also ganz anders natürlich bewirtschaften. Ich kann sie auch auch prüfen, ich kann ganz andere Sanierungsthemen dort auch abbilden, weil ich das selber dann quasi rechnen kann. Und wenn Michael sagt, mit 900 Euro pro Quadratmeter, mit einer energetischen Sanierung, ja, muss man teilweise umgehen. Jetzt bei dem Objekt war energetisch schon alles klasse, Energieklasse B, aber man hat anderen Sanierungsstau. Man muss da zum Beispiel die ganzen Steigleitungen machen, die ganzen Rohre müssen erneuert werden. Das kostet auch ein bisschen Geld. Da sind wir jetzt nicht bei 900 Euro, aber ich bin auch fast bei 500 Euro pro Quadratmeter, was man sanieren kann. Aber dafür kauft man auch die Objekte dann dementsprechend auch günstiger ein. Ne? Und die können dann eben angepasst werden oder angefasst werden von uns. Aber da wird's wirklich für einen Privatanleger dann wirklich sehr, sehr schwierig, dort dann quasi vom Stand das zu machen, weil das einfach finanziell dann natürlich fast dann nicht mehr bezahlbar ist. Und das Risiko, was ich eventuell dann habe, wenn ich in einer bestehenden Wohnungseigentümergemeinschaft mich einkaufe, dass ich dann hohe Sonderumlagen habe, wenn ich so etwas kaufe, das ist sehr schlecht halt für eine einzelne Wohnung zu kalkulieren, ne? Dass dann vielleicht in 2-3 Jahren nochmal was kommt. wenn überhaupt etwas kommt, ne? Lieber Michael, wir haben uns ja auch mal unterhalten, so eine Wohnungseigentümergemeinschaft wird dann auch schwierig sein, ne? Auf einmal dann sich zu finden, um dann auf diesen großen Wurf einer energetischen Sanierung zu machen. Deswegen macht man diese Dinge am besten vorher, ne? Weil es wird in so einem Rahmen mit 50, 100 Eigentümern mit Sicherheit nicht leichter.
Wobei natürlich die Eigentümerversammlung auch immer ein Instrument ist und Rücklagen müssen ja gebildet werden insofern. Aber klar, das ist viel schwieriger und wenn ihr dann hinterher, bevor es aufgeteilt wird in die einzelnen Grundbücher und dann verkauft, schon auf den Stand bringt, dann ist es sicherlich ein Riesenvorteil. So, nun aber Butter bei die Fische. Wenn ihr nun alles anbietet und ich sage, okay, ich kriege ein rundum sorglos Paket. Da ist schon das Objekt richtig, da ist der Mieter ist ausgesucht oder wird ausgesucht und gefunden. Da habe ich auch schon den ganzen Service mit der Sanierung abgedeckt. Dann ist das auf jeden Fall etwas, das Rendite kostet. Und da ist ja natürlich die Frage, wir haben gerade ganz die offenen Immobilienfonds in den einer der letzten Folgen haben wir gelernt, da spielt Rendite gar nicht so eine große Rolle, bei deinen Anlegern dann auch nicht oder es bleibt noch ein bisschen was übrig für den Anleger?
Die erste Sache, was ich spontan antworten will auf die Frage, wer sagt das denn, dass das Rendite kostet? Das ist schon mal die grundsätzliche Thema, ne? Weil diese Art von Objekte gibt es nicht auf dem Markt. So, das ist einfach der Punkt. An diese Objekte kommt eine Privatperson nicht ran. Das heißt, an diese Möglichkeiten, so günstig an Wohnungen zu kommen, die dann von der Sanierung her dann so geplant werden und umgesetzt werden mit den Entwicklungen der einzelnen Mieten, gibt es so auf dem Markt nicht. Das heißt, man kann das sehr, sehr schlecht differenzieren. Es kostet Rendite. Wenn man sich den reinen Kaufpreis dann vielleicht anguckt, den Marktpreis, vielleicht sind wir da mal einen Schnaps vielleicht bisschen teurer wie vielleicht eine Vergleichswohnung, ne? Weil da sind aber halt noch keine Sanierungen mit drin. Bei uns sind die Sanierungen halt dann schon mit eingerechnet, logischerweise, ne? Also das ist so das Thema, auf das ich da ganz gerne antworte. Und wenn man auf den Punkt auch noch hingeht, wie setzen wir das Ganze um? Glaube ich, war noch deine Frage. Also A, kostet es Rendite, ne? Also würde ich sagen, nicht unbedingt, ne? was ich vorher gerade gesagt habe. Und auf der anderen Seite von der Umsetzbarkeit her ist es, glaube ich, für einen Privatanleger einfach auch nicht so darstellbar und auch nicht machbar, sodass man dann diese Themen für sich einfach erledigt hat.
Okay. Wir wollen ja jetzt hier nicht nur dafür werben, wie großartig ihr seid. Insofern, Nein. Ich muss dich an der Stelle ein bisschen Natürlich. Grillen. Wir in Natürlich. Unserer kapitalistisch organisierten Marktwirtschaft kostet das Risiko zu minimieren einfach Rendite. Das heißt, ihr werdet damit natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, was ja auch völlig legitim ist. Also es will ja niemand unterstellen, dass es, ihr sollt es ja nicht machen, irgendwie um soziale Punkte zu sammeln oder so, sondern so. Aber da ist ja trotzdem die Frage, schafft ihr es denn durch Mengeneffekte da trotzdem noch Rendite stehen zu lassen, wo ihr sagt, okay, wir nehmen großes Objekt, das sind weit über 100 oder 200 Wohnungen und dann haben wir hinterher Mengeneffekte und deshalb genau. Lohnt es sich für den Einzelnen trotzdem noch. Genau. Und ihr habt aber trotzdem eure Markt verdient oder wo ist es? Weil am Ende wird es Geld kosten. Ich meine, Sanierung schafft ihr auch nicht kostenlos.
So, ganz genau. Also deswegen, um noch den zweiten Teil deiner Frage vom Vorhalt zu beantworten, ist mir wieder eingefallen. Sorry, habe mich ein bisschen in Rage geredet. Natürlich möchte unser Anleger auch Rendite haben. Das ist vollkommen klar. Am Ende des Tages kaufen, glaube ich, vor allem auch unsere Kapitalanleger auch ganz gerne, weil sie eben eine gute Rendite haben, aber vielleicht die Anfangsrendite, Hauke, und das ist das, was du so sagst, kostet vielleicht ein bisschen Rendite, die Sanierungsthemen, die da drin sind, das Management vielleicht auch ein bisschen, vielleicht habe ich nicht die höchste Anfangsrendite von Beginn an, klar, aber auf die nächsten 5, 10, 15 Jahre, dort haben wir sehr, sehr tolle Entwicklungen, die sich wirklich auch beweisen lassen, ne? Die sich wirklich auch sehen lassen können und das ist eben ein bisschen der Vorteil bei einer Bestandsimmobilie generell, da habe ich diese Entwicklungschance, wenn ich ein ordentliches Management habe, wenn ich die energetisch und technisch noch weiter nach vorne bringe, dann wirkt sich das im Kaufpreis aus, was die Beleihungswerte anbelangt von der Bank, wenn ich mal vielleicht wieder eine Immobilie kaufen möchte. Und es wirkt sich aber natürlich auch im Mietpreis auf. Bei jeder Neuvermietung kann ich quasi, verdiene ich einen Schnaps mehr und die Rendite steigert sich dadurch. Das heißt, wenn ich also jetzt bei Anfangsrenditen irgendwie bei 3, 3,5% am Anfang bin, bin ich vielleicht einen Schnaps schlechter wie vielleicht bei einigen Neubauten oder anderen Objekten, vielleicht mal ein Viertel Prozent weniger, aber das hole ich relativ schnell auf und dann ziehe ich quasi an den anderen vorbei, deutlich.
Wenn ich da mal ergänzen darf, ich glaube, es ist ja natürlich schon so, dass dadurch, dass ihr bestimmte Sachen einfach dem Kunden abnehmt, das kostet natürlich, ne? Also wenn ihr die Mieterauswahl übernehmt und die Mieterverwaltung und alles, natürlich sind das Dienstleistungen, die der Käufer auch bezahlen muss. Ja, wenn ich das alles selber machen würde, würde ich wahrscheinlich schon eine höhere Rendite bekommen. Aber es macht natürlich auch viel Arbeit, ne? Und wir haben es ja diskutiert, es macht auch durchaus Sinn, das abzugeben. Ich glaube, es ist immer die Frage, womit man das vergleicht, ne? Wenn du wirklich Unternehmer bist und sagst, ich kaufe hier ein Mehrfamilienhaus und ich organisiere die Sanierung und ich suche alle Mieter selber aus, kriege ich eine höhere Rendite. Aber ich habe natürlich auch ein wesentlich höheres Risiko, ne? Und von daher, was ihr macht, ist ja eigentlich, ihr versucht es einfach bequemer zu machen, aber es bleibt eine Direktanlage. Und das ist ja eigentlich das Spannende an diesen Modellen. Aber es ist wahrscheinlich für denjenigen, der sagt, ich möchte da wirklich unternehmerisch tätig sein und ich gehe da voll ins Risiko und möchte da richtig Rendite erzielen, ist es dann vielleicht auch nicht das richtige Produkt. Ich glaube, so muss man sehen. Und ich meine, im Vergleich jetzt zu den offenen Immobilienfonds, wir hatten da vor ein paar Folgen darüber gesprochen, da sind die Renditen ja wirklich teilweise sehr, sehr gering, weil du ein wirklich verwässertes Produkt hast, das ist ja tatsächlich hier bei der, es bleibt ja eine Direktanlage. Insofern ist das schon spannend und du hast all die Effekte rund, die wir am Anfang besprochen haben.
Es ist ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, bei euch kein offener Immobilienfonds, sondern
ein Direktinvestment.
Genau. Das ist ja auch schon mal ein Unterschied, da komme ich ja nicht so ohne weiteres wieder raus und da muss auch nicht so viel Cash vorhalten, um mich auszuzahlen und so insofern. Völlig anderes Produkt, aber was mich natürlich interessiert, plauder doch mal bitte aus dem Nähkästchen, welche Objekte sind besonders gut gelaufen beziehungsweise besonders schlecht? Also wo würdest du sagen, boah, wir sind nicht auf dem Bauch gelandet, aber so eine Nummer kaufen wir nicht nochmal und was ist das, wo ihr sagt, so ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht lange prüfen, das wissen wir, das funktioniert.
Ja gut, die Frage ist jetzt nicht ganz leicht, ne? Wenn du sagst, braucht man nicht lange prüfen, das funktioniert. Ich sage jetzt mal so, tatsächlich haben wir, toi toi toi, muss ich irgendwo auf Holz klopfen, nie Standorte gemacht, die sich überhaupt nicht entwickelt haben. Ne? Das muss ich vorher wegschicken. Gott sei Dank kann, glaube ich, auch nicht jeder sagen. Ich habe ein Objekt, wo wir 2016 gemacht haben, 15 auf 16 in Augsburg. Augsburg würde man jetzt sagen, ja, super Lage, ist doch alles schick, ist doch alles fein. Vor den Toren von München hat sich auch kaufpreismäßig toll entwickelt, aber man verkaufte in der Regel nicht so schnell. Wir haben dann nach 3, 4 Jahren hat Augsburg sich doch dazu entschlossen, einen Mietspiegel, einen kommunalen Mietspiegel quasi rauszugeben. Das heißt, wir mussten natürlich logischerweise, wir sind ja gewerblich, ich kann mich also nicht drücken vor den Wiedervermietungspreisen, ne, wenn man eine Wohnung frei bekommt, dass man quasi nach oben hin offen nur noch Vergleichs-, also 3 Wohnungen in der Anlage vermieten kann. Man muss sich an den Mietspiegel richten, maximal 10% drüber. Das heißt, wir haben also nicht so eine rasante Mietentwicklung gehabt in dem Objekt, wie wir das sonst haben. Wir haben dort jetzt keine 6% jetzt gemacht, war schon besser, aber auch keine 10%. Wir sind da ungefähr so bei 7% Mietentwicklung rausgelaufen, die letzten 8 Jahre, ne, wenn man das vergleicht von den Anfangsmieten bis zur Istmiete. Wenn das jetzt schon das schlechte Beispiel ist, dann sage ich, okay, ist nicht so schlimm. Ne? Also, aber da sind wir quasi von unseren Voraussetzungen, wie wir die Mieten steigen und entwickeln können, einfach ein bisschen gebremst worden. Und das sind diese Risiken, die man auch zum Teil in kommunalen Märkten hat, wo es noch keine Mietspiegel gibt, wo man noch ein bisschen anders plant. Diesen Faktor politisches Risiko, den rechnen wir jetzt aus dieser Erfahrung deutlich stärker mit ein, dass wir eher schon damit rechnen, dass es zukünftig wahrscheinlich noch mehr regionale Mietspiegel auch gibt, so klein sei auch noch das Dorf, wo man investiert.
Okay. Das ist natürlich interessant. Das heißt, normalerweise seid ihr in Gebieten unterwegs, und das ist ja die eigentliche Umkehraussage, in denen wir keine Mietpreisregulierung finden.
Nein, aber das war dort einfach zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht so. Wir sind schon meistens in Gebieten unterwegs, wo es einen Mietspiegel gibt, würde ich sagen, zu 90%. Und deswegen, wenn wir wo kaufen, wo es eben noch keinen Mietspiegel gibt, ne, da würden wir oder rechnen wir jetzt seit ein paar Jahren einfach anders, weil man das mit berücksichtigen muss, ne. In Ingolstadt hatten wir auch eine große Anlage, 450 Einheiten, haben wir damals 2018 in den Vertrieb gebracht, eine tolle Anlage. Dort haben wir eine ähnliche Situation gehabt, dass es dort auch noch keinen Mietspiegel gab. Und dann gab es den und konnten wir auch nicht mehr so teuer vermieten, haben das aber, sage ich mal, von vornherein einfach ein bisschen konservativer angesetzt in unseren Mietpool-Kalkulationen, was wir unseren Kapitalanlegern als Zielmiete oder Zielendmiete in unseren Mietpools versprechen.
Okay, und dann nochmal, auch nochmal aus der Praxis geplaudert. Was ist so ein Objekt, was so richtig abgegangen ist, wo du sagst, wow, da ist Schmitz Katze echt richtig langsam gegen, das Ding ist abgegangen.
Das waren zwei wesentliche oder drei Produkte, die ich da rausnehmen kann. Das eine ist in Regensburg gewesen, 2013. Ne? Das ist waren 130 Einheiten, 60er Baujahr, haben wir auch saniert, energetisch, Dächer auch ausgebaut. Dort haben wir eine Kaufpreisentwicklung, die in diesen 10 Jahren bei über 140, 150% war von den Mietsteigerungen her. Das war die alten Wohnungen, so Genossenschaftswohnungen, da waren die Istmieten bei 6 € oder so. Da sind wir jetzt mittlerweile in der Neuvermietung, glaube ich, bei 14 € oder so. Ne? Also das hat sich extrem entwickelt in diesen 10, 11 Jahren. Dann Ottobrunn, werden vielleicht viele nicht kennen. Ottobrunn ist quasi das Brühl von Köln, also direkt vor den Toren von München, direkt an der Stadtrandgrenze des Landkreises München. Dort haben wir auch eine energetische Sanierung gemacht, haben wir für 3.600 auf den Quadratmeter verkauft. Da gibt es keine Wohnimmobilie, die du eigentlich unter 6.000 € wirklich kaufen kannst. Und in der Neuvermietung, da waren wir bei Mieten bei um die 8 €, 7,90 €. Und da sind wir jetzt bei 15, 16 € in der Neuvermietung. Und das sind diese Standorte, die diese Potenziale eben halt wirklich sehr, sehr deutlich zeigen, was man da innerhalb von 10 Jahren entwickeln kann. Ne?
Ja, das ist beeindruckend.
Und das sind eben genau diese Standorte, die wirklich in einer guten Lage an der vielleicht Top-A-Region eben sind. Ja, genau.
Das führt uns aber dann doch zum letzten Punkt in dieser etwas längeren Ausgabe. Es geht nämlich um die Frage, du hast jetzt gesagt, das eine war 13, das andere war 16. Das war ja sozusagen mittendrin in den Boomjahren und dann gab es ja, wie soll ich sagen, eine Vollbremsung im Januar 22. Wir standen alle da und verstanden den Markt nicht mehr. Der Herdentrieb der Banker hat zugeschlagen. Die Zinslandschaft hatte sich völlig verändert. Und nun auf einmal waren alles Mögliche an Projekten nicht mehr im Geld und alle mussten sich erstmal neu sortieren. Das hat sich inzwischen so ein bisschen hingemendelt. Allerdings, und das ist ja die jetzt entscheidende Frage, ist es denn jetzt immer noch ein richtiger Zeitpunkt, um in ein solches Investment einzusteigen? Oder sollte man sagen, ja, vielleicht lieber noch mal auf eine andere Zeit warten oder ist es eigentlich egal? Oder wie betrachten wir das? Michael, vielleicht fängst du an.
Ja, wenn man in die Historie schaut, es war immer dann relativ ungünstig, in Immobilien zu investieren, wenn wir Überkapazitäten hatten. Also jetzt zum Beispiel in den 90er Jahren, da wurden ja einfach mal viel zu viele Immobilien erstellt. Das hat dann lange dazu geführt, dass die Mieten und Preise sich kaum entwickelt haben und dann waren eben auch die Renditen entsprechend gering. Wir hatten das teilweise auch in den 70er Jahren. Aber in Phasen, wo wir tatsächlich eine Knappheit haben, da haben sich die Renditen in der Regel auch gut entwickelt. Und im Moment haben wir einfach eine große Knappheit im Markt. Wir bauen deutlich zu wenig Wohnungen. Wir haben das ja auch thematisiert. Wir liegen deutlich unter den 370.000 Wohnungen, die wir erstellen müssen. Wir sind in vielen Ballungszentren deutlich drunter. Und von daher ist die Erwartung schon, dass die Mieten und Preise ja auch bald wieder anziehen werden. Und ich rechne auch fest damit, dass die Zinsen ja auch wieder runterkommen. Das kann vielleicht noch ein bisschen dauern. Die Optimisten waren vielleicht nicht ganz, lagen nicht ganz richtig. Es dauert ein bisschen länger, bis die Baufinanzierungszinsen wirklich runterkommen. Aber ich denke mal, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts werden wir nach wie vor ein niedrigeres Zinsniveau haben. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt einsteige, werde ich die Wertsteigerung, die aus der Zinssituation resultieren, dann auch mitnehmen. Also von daher ist es, glaube ich, schon ein guter Zeitpunkt. Punkt. Und generell würde ich halt auch sagen, es ist so ein langfristiges Investment. Ja, 10, 15 Jahre muss man ja schon rechnen. Und dann ist es bei sowas auch gar nicht so entscheidend, den richtigen Zeitpunkt zu finden, sondern ist es wahrscheinlich wichtiger, Vertrauen zu haben in das richtige Objekt, dass das eben auch laufen wird und eine entsprechende Nachfrage erfährt.
Daniel, und deine 5 Cent dazu? Jetzt kaufen oder nicht? Ich meine, du kannst eigentlich nichts anderes sagen als ja, natürlich jetzt, und es ist eigentlich schon fast nichts mehr da und kommt, ansonsten ist alles weg.
Warte 2 Jahre bitte.
Ja, genau. Ich würde die Frage gerne vielleicht Hauke so beantworten. Ich bin ja quasi gelernter Finanzberater, war ja selber mal auf Endkundenseite, habe 10 Jahre Kunden in Finanzfragen beraten und betreut dann auch für mich die Immobilie als Kapitallage 2003. Als sehr sinnvolle Kapitalanlage entdeckt. Generell kann man sagen, warten war noch nie die beste Entscheidungshilfe für ein Investment. Ne? Wir kennen alle diese Sparformen, wie lange es dauert, bis ich etwas abzahle etc. Das heißt, warten ist grundsätzlich nicht so toll. Das ist mir vorne weggeschickt. Ich bin bei dem Thema, was Michael sagt. Natürlich haben wir einen historischen Wohnungsbedarf. Wir haben einen historisch hohen Bevölkerungszuwachs. Ne? Das heißt, es sind also diese zwei extremen Ungleichgewichte, die wir haben. Das führt natürlich dazu, und das hat wahrscheinlich auch jeder in den letzten 6 bis 12 Monaten erfahren, der zur Miete wohnt, eine Mieterhöhung irgendwie mal kassiert. Das heißt, die Mieten steigen, das ist an der Bevölkerung angekommen. Das wird noch weiter so gehen, weil einfach diese Nachfragesituation so vorhanden ist. Und dann, wenn sich die Preise oder die Zinsen wieder noch ein Stück weit nach unten entwickeln, ja, was wird dann der Markt machen? Dann kommen die institutionellen Anleger wieder in den Markt rein. Und dann passiert mit den Preisen eines, dass die noch teurer werden. Das heißt, eigentlich ist es jetzt, wie du richtig sagst, Hauke, was soll ich anderes sagen, der beste Zeitpunkt natürlich zu investieren. Gerade jetzt, wo wir in diesen Dip sind, zu investieren.
Ja, wobei das ist ja schon nochmal ein anderer Ansatz und insofern ganz erfrischend zu sagen, hey, wir haben hier vor allen Dingen kapazitätsmäßig wirklich einen Engpass. Und da, wo etwas zu wenig da ist und aber die Nachfrage stimmt, da steigen die Preise. So war es in unserer Gesellschaft, also kapitalistisch organisierten Gesellschaft immer noch. Auch wenn der ein oder andere versucht, das immer über irgendwelche Regulierungen künstlich zu verlangsamen oder abzustellen. An dieser Stelle nochmal eine Mahnung, übertreibt es nicht. Genau, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für das Auseinanderdröseln dieses Themas. Ist ja auch immer irgendwie, man braucht ein bisschen Zeit, um es zu erklären. Insofern danke Daniel, dass du nochmal hier bei uns zu Gast warst. Danke Michael für die wissenschaftliche Perspektive. Und dann würde ich sagen, genießt dieses fantastische Wetter und ich freue mich auf euch das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen, danke.
Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.